Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church & Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen. Wieder mal eine Runde Podcast mit Priscilla und mir. Wir sitzen heute vor einem All-African Coffee Blend von Chipembere. Chipembere? Auf jeden Fall Roasted for a Cause. Also wir haben eine schöne, ein schönes Pfund Dark Roast Kaffee aus Afrika gekriegt. Wirklich eine Marke, die es bei uns gar nicht gibt. Verbunden mit einem Themenvorschlag, einer Themenwahl. Und wir wollen an dieser Stelle das nochmal betonen. Also mit einem Viertelpfund Kaffee ist man hier immer dabei
genau. Für
ein Thema. Und an diesem Kaffee hängt ein Zettel, da steht drauf, ich sag's nachher, was da drauf steht, das Thema ist nämlich ganz spannend. Aber dieser Kaffee, der wurde, der ist so ein Öko-Kaffee ein bisschen, weil mit diesem Kaffee unterstützt man, also in support of the preservation of our Rhino. Oder sagt man Rhino in Englisch? Rhino, keine denke Ahnung. Ich. Also soll Nashörner schützen.
Ah.
Und das hat was mit unserem Thema halt zu tun, der ewige Schutz. Darum geht es auch in unserem Thema. Und wir kommen von Afrika nachher nach Holland oder Niederlande, wo es vor einigen Jahrhunderten einen ganz tiefen Streit gab zwischen Theologen, der zu einer Synode in Dordrecht geführt hat, die dann 5 Punkte am Ende stehen hatte, mit denen sie die theologische Welt nochmal umgekrempelt hat. Und über diese 5 Punkte sich bis heute Leute die Köpfe einschlagen, ob die so stimmen oder nicht stimmen. Und bevor ich das Thema sage, will aber die Priscilla noch mal was nachschieben vom letzten Mal. Wir hatten letztes Mal ja über das Thema Sünde und solche Sachen gesprochen und wir hatten eine Rückmeldung bekommen und da wollte die Priscilla noch mal was näher erklären.
Genau, und zwar danke an diejenige, die mir das gesagt hat. Sie hat gemeint, ich hatte letztes Mal gesagt, dass Angst Sünde ist und hat mich dann noch mal nachgefragt, Priscilla, wie meinst du das? Und da habe ich gedacht, ah ja, das ist gut. Das nochmal ein bisschen differenzierter zu sagen. Und zwar meinte ich damit nicht, dass dieses Instinkt vielleicht auch, Angst zu haben, wenn Gefahr droht oder auch, wenn man eine Angststörung hat oder so, das meinte ich damit nicht, sondern ich meinte eher Angst im Bezug auf ein Symptom, das hervorkommt aus übertriebenen Sorgen, wo die Bibel ja ganz klar lehrt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Und wenn ich dann zum Beispiel nachts im Bett liege und nicht schlafen kann, weil ich mir Angst mache um meine Finanzen, da würde ich sagen, da kann Sünde dahinter stecken im Sinne von, ich vertraue nicht Gott, sondern meinen Finanzen. Und deswegen kriege ich Angst, weil meine Finanzen vielleicht knapp werden. Ja, so viel zum Thema Angst nochmal ganz kurz.
Ja, wir hoffen damit, dass das ein bisschen klargestellt ist. Natürlich ist nicht jede Angst Sünde, das ist auch wichtig. Einfach zu betonen. Ja, wir kommen nochmal, wolltest du was sagen?
Nee,
kommen nochmal zurück zu unserem Kaffee. So. Weil dieser Kaffee, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wo der denn manufactured ist, und zwar in South Africa bei Mastertons. Also, damit sind wir perfekt schon im Thema eigentlich, weil Südafrika ist innerhalb des afrikanischen Kontinents die Hochburg reformierter Theologie. Du hast bis heute da die Netherlands Reformed Kirk, also die niederländische reformte Kirche. Reformierte Kirche dort, kommt natürlich holländische Besatzungszeit etc., war zum Teil mal holländisch und auch deutsch und es gab Kämpfe da. Und diese Lehre, über die wir heute sprechen, die ist eigentlich in dieser reformierten Kirche Usus sozusagen, das ist Teil der sogenannten reformierten Lehre und kommt eben aus der Nachreformationszeit. Es gibt, muss man vielleicht dazu erklären, es gibt in der Reformationszeit im Prinzip 2 große Strömungen der Kirche. Wir haben auf einmal die bekanntere, sicherlich Martin Luther mit seinem lutherischen Art und Weise, wie man heute vielleicht sagen würde. Und Martin Luthers Haus- und Hoftheologe kommt er hier aus Bretten, aus Baden, Melanchthon, Philipp Melanchthon. Er hat das dann niedergeschrieben, das ist typisch lutherisch. Und dann haben wir eben auf der Gegenseite den auch Reformierten, also auch ein Reformator, auf der anderen Seite, der eher im französischen oder schweizerischen Teil und hier eben in Baden, Elsass und so gewirkt hat, bis hoch in die Niederlande, und das ist Johannes Calvin. Er war sozusagen das waren die beiden riesengroßen Theologen, Martin Luther und Johannes Calvin. Martin Luther mehr so der bodenständige, biertrinkende Professor, vielleicht ein bisschen nicht ganz so gesund unterwegs, und während Johannes Calvin war eigentlich eher Jurist und eher ganz logisch, immer durchdacht, alles muss einfach logisch argumentativ sein, der die Reformation auch nochmal von der Seite aus durchleuchtet hat, dass sie wirklich logische Stimmigkeit hat. Und aus diesem Denken über wie kommt eigentlich jemand zum Glauben, ist eben seine Lehre, die heute bekannt ist, also entstanden seine Lehre, die heute bekannt ist, unter dem Begriff
Prädestination.
Prädestination, ein unglaublich praktisches Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen.
Yes.
Und wir haben es schon ein paar Wochen vor uns hergeschoben, dieses Thema Prädestination. Warum eigentlich, Priscilla?
Weil ich in meinem Theologiestudium das gerade habe, also Kirchengeschichte, und ich habe dann immer Emanuel gesagt, Emanuel, ich weiß zu wenig, ich muss das erst noch lesen, die Kapitel dazu, und das habe ich jetzt gemacht.
Und sie ist nicht mit allem einverstanden, soweit kann ich schon mal verraten.
Was du denkst,
glaubst du? Oder was du von Calvin gelesen hast über Prädestination.
Genau, beziehungsweise ich kann momentan nicht sagen, was ich biblischer finde tatsächlich. Ja.
Und er hat ja einen großen Gegenspieler gehabt in der holländischen Kirche, in der Reformation, und der hieß, was hast du gelernt im Studium?
Jakob Arminius.
Arminius. Was war denn der? War der Tuchhändler? Oder so, ich weiß es gar nicht mehr.
Aber das weiß ich auch nicht.
Ich weiß auch nicht mehr. Aber Arminius war tatsächlich der Gegenpol zu Johannes Calvin. Und Calvin hat darauf gedrängt, dass der Mensch keinen freien Willen hat, zu entscheiden, ob er Christ wird oder nicht. Und damit war er mit Luther sogar einig, obwohl sie sich sonst gestritten hatten. Luther hatte das Bild benutzt in Auseinandersetzung mit Erasmus von Rotterdam, mit dem großen Humanisten seiner Zeit, hat er sich über dieses Thema gestritten und hat ein Buch veröffentlicht, das bis heute ein Evergreen ist, vom unfreien Willen. Und da hat er quasi dem Erasmus von Rotterdam entgegengehalten, der von der Aufklärung kommend gesagt hat, der Mensch ist frei, Gedanken sind frei, du kannst machen, was du willst. Und Luther hat ihm das Bild des Reittieres entgegengehalten. Ich sage, der Mensch ist ein Reittier. Entweder das reitet Gott drauf oder das reitet der Satan drauf. Gar nichts frei ist. Ich kann nur Gott dienen oder dem Teufel. Ich kann nicht einfach mir dienen und einfach völlig frei sein.
Oder auf neutralem Boden
stehen. Oder auf neutralem Boden stehen, genau. Und Calvin, halt typisch Jurist, hat das eben dann versucht, in juristische Klauseln zu packen, also in seiner großen Institutio. Kannst du da einen ganz dicken Wälzer lesen, wie er das dann begründet, ausführlich und sehr viel argumentativ auf Logik, also von Bibelversen dann logisch weitergedacht, warum das so ist, alles, und hat dann, sag ich mal, dieses Bild entworfen des Menschen oder eines Gottes, der den Menschen entweder erwählt zum Heil, dass er gerettet wird, oder verdammt zur Hölle. Und dass der Mensch eigentlich dazu nichts groß beitragen kann, selber, dass er da völlig außen vor ist bei dieser Geschichte. Das hat natürlich die Leute empört in der damaligen Zeit, ist klar, weil sie ja, man muss verstehen, Reformationszeit, also am Vorabend der Aufklärung, weil die Menschen ja sich gerade von der katholischen Kirche mit ihrem vorschriftsmäßigen, ich schreibe euch alles vor, was ihr zu denken habt, und ich sage euch, was alles richtig ist, und ihr habt eigentlich überhaupt keine eigene Meinung, haben sich ja gerade erst gelöst in der Reformation, dass die katholische Kirche ihnen alles vorschreibt. Und ihnen war ja so wichtig eigentlich, dass sie jetzt selber ihren Kopf eingeschaltet haben und selber denken. Und jetzt kommt der um die Ecke und sagt, du hast eigentlich gar keine eigene Entscheidung. Dein Wille ist gar nicht frei, sondern dein Wille ist gebunden. Und Gott erwählt dich in die Nachfolge oder verwirft dich. Und da war Arminius der damaligen Zeit eigentlich der große Gegner.
Und dabei, also so wie ich Calvin verstanden habe, ging es ihm ja mehr auch um, dass eben es ihm so wichtig war, dass Gott allmächtig ist oder souverän, als dass es ihm jetzt darum ging, ob der Mensch tatsächlich einen freien Willen hat oder nicht. Und das fand ich total interessant, weil er gesagt hat, wenn Gott, also es gab ja auch die Meinung, Gott lässt quasi Sachen zu, obwohl es nicht sein Wille ist. Also beispielsweise, Gott lässt Sünde zu, Gott hat den Sündenfall zugelassen, obwohl es eigentlich nicht sein Wille ist. Und Gott lässt zu eben, dass Menschen nicht mit ihm in Beziehung stehen, obwohl es nicht sein Wille ist. Und da würde eben Calvin sagen, nee, weil alles, was passiert, steht quasi unter der Herrschaft Gottes, weil sonst würde Gottes Herrschaft beschränkt werden. So habe ich das zumindest verstanden.
Ja, absolut. Das ist die, das ist eigentlich die Stärke des, dieser Lehre, die dann später eben unter dem Begriff Calvinismus eben so, und je nachdem, wie stark man das sieht, werden dann Leute eben Calvinisten oder Hyperkalvinisten, also übertriebene Calvinisten, oder manche sagen dann auch 4 Punkte oder 5 Punkte Calvinisten, kommen gleich nach drauf, warum das so gemeint ist, dass sie eben danach benannt wurden. Und das ist ihre Stärke, die Souveränität Gottes. Gott herrscht souverän über die Erde und der Mensch mit seinem Willen kann Gott nicht widerstehen. Da haben sie auf jeden Fall einen Punkt.
Genau, und was ich auch nachvollziehbar fand, dass er eben gesagt hat, wenn der Mensch sich für oder gegen Gnade entscheiden kann, dann tut der Mensch was zu seiner eigenen Lösung. Nämlich er sagt ja oder nein. Aber er sagt, nee, das geht nicht, weil sonst würde der Mensch ja was zu seiner Erlösung beitragen. Also ist es quasi so, dass der Mensch erwählt ist und keine Chance hat, der Gnade quasi zu widerstehen. Also entweder der Mensch ist quasi erwählt und wird errettet, ohne dass er ja oder nein sagen kann, oder er ist nicht errettet. Und das fand ich irgendwie ein spannender Punkt, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe, weil für mich irgendwie immer so klar war, so nach dem Motto, okay, Gott streckt mir die Hand aus und ich habe dann die Freiheit zu sagen ja oder nein. Ja. Und da würde Calvin sagen, nee. Weil,
und warum?
Das würde quasi, wenn ich ja sage, dann ist es wie ein Werk, dass ich dazu beitrage, dass ich errettet bin, und wo Calvin sagen würde, nee, du bist einfach errettet aus...
Du kannst nicht mal ja sagen.
Richtig, genau.
Ja, und das hat was mit dem...
Also dieses, wenn man es noch ganz kurz, wenn man es quasi im Bild beschreiben würde, würde Calvin sagen, Gott geht 100, von 100 Schritten geht Gott 100 Schritte auf dich zu, und nicht wie manche so sagen, ja, Gott geht 99 Schritte auf dich zu und dann sagst du noch kurz ja und gehst einen Schritt auf Gott zu. Und Calvin würde sagen, nee, das ist Quatsch, Gott geht 100 Schritte auf dich zu und du null.
Ja, genau. Damit würde er allem widersprechen, was wir heute im Neoevangelikalismus ganz normal so sehen, wie ich habe mich entschieden, ich habe mich bekehrt, ich habe ja gesagt zu Gott, deswegen bin ich Christ, ich habe mich taufen lassen etc. Aha. Das würde er alles in die Tonne kloppen und würde sagen, so ein Quatsch, das drückt überhaupt nicht aus, was wirklich passiert ist. Und das hat mit seinem Bild vom Menschen zu tun, aus Sicht der Reformatoren, und da ist Calvin auch mit Luther völlig einig, ist der Mensch nämlich völlig verderbt in sich selber. Der Mensch hat nichts Gutes in sich. Das heißt, die sogenannte Erbsünden- oder Ursündenlehre, die ist eigentlich die Grundlage für den Calvinismus oder für die Erwählungslehre. Sag mal, für die Erwählungslehre nehmen wir mal das. Und das müssen wir auch wieder zurückgehen in die Hochscholastik. Wir haben Thomas von Aquin als den größten katholischen Theologen in der Vorreformationszeit, und der hatte eben betont, dass es einen guten Kern im Menschen gibt. Das kennen wir ja aus unseren heutigen Sprüchen. Das ist katholische Lehre. Es gibt einen guten Kern im Menschen. Und Luther kommt nun her und sagt, nix guter Kern. Alles kaputt, alles tot. Der Mensch ist tot in seiner Sünde. Gott muss vorbeikommen und muss sagen, erwache zum Leben. Und dann wird er gläubig. Und er kann gar nichts beitragen, weil er selber tot ist in Sünden. Und damit ist in der Reformationszeit eigentlich ein Streit aufgelebt, den hatten wir schon über 1000 Jahre vorher schon mal, nämlich der Streit zwischen Pelagius und Augustin. Der Kirchenvater Augustin, auf den sich ja Luther dann auch bezieht und auch Calvin, der hatte um 410, 415 rum, hatten die schon gestritten mit dem Mönch Pelagius, der dann am Ende auch exkommuniziert wird aus der Kirche, weil der genau das auch so gesehen hat, dass der Mensch eigentlich nicht verdorben ist durch die Sünde, nicht völlig kaputt ist in sich selber, sondern dass im Menschen was Gutes ist. Die Erbsündenlehre wurde sozusagen verleugnet, geleugnet. Und Augustin von Hippo war sein großer Gegner und hat eben dann am Schluss auch, haben sie erwirkt, dass sie dann in einem Konzil ihn auch rausgeschmissen haben, sozusagen. Und eben 1100 Jahre später kommt dieses ganze Thema in der Reformationszeit wieder auf den Tisch. Ist der Mensch nun durch die Sünde kaputt in sich selber? Oder hat der Mensch doch noch einen guten Kern und kann sich selber retten, indem er einfach Ja sagt zu Jesus? Und da sind sich die Reformatoren einig, der Mensch kann nicht einfach Ja sagen zu Jesus. Und es gab einen Streit in der niederländischen Kirche eben zwischen Arminius und Calvin, was letztlich dann auch zur Auseinandersetzung geführt hat, die gemündet haben, meine ich, eben in Dordrecht, in der Dordrechter Synode, wo die dann, und ich habe es gerade mit der Priscilla vorher gehabt, das ist schon crazy, da streiten Christen und dann machen die irgendwie ein Treffen von einer Woche, zwei Wochen, keine Ahnung, wie lange die da gebraucht haben. Und am Ende steht so eine Lehrregel, und das ist die Dordrechter Lehrregel, die das festgeschrieben hat. Bringt fünf Punkte, fünf Gedanken auf den Punkt. Und diese fünf Gedanken, die sind bis heute sozusagen Lehrgrundlage für Menschen reformierten Glaubens. Und Reformierte gibt es bei uns in Deutschland, sind ein guter Teil der Landeskirchen sind reformiert. Also die evangelische Landeskirche in Deutschland besteht ja aus drei verschiedenen Kirchen eigentlich. Es gibt lutherische Landeskirchen, es gibt reformierte Landeskirchen und es gibt Landeskirchen, die sich nicht entscheiden konnten, so wie Baden, und die nennen sich dann unierte Landeskirchen. Die haben eine Union zwischen Reformierten und Lutheranern gemacht. Und die reformierten Landeskirchen, für die ist das Grundlage sozusagen. Dordrechter Lehrregel, die fünf Punkte, die da verabschiedet wurden, die den heutigen Calvinismus ausmachen oder reformierte Lehre ausmachen, die damals verabschiedet wurden. Und Priscilla hat gerade vorher zu mir, hat mich gefragt, ob ich eigentlich Calvinist bin oder nicht. Und was habe ich denn gesagt?
Du hast gesagt, du bist 3,5 Punkte Calvinist.
Also ich habe gerade neulich wieder in meiner stillen Zeit mit Gott die Dordrechter Lehrregel durchgearbeitet. Und ich finde es einfach Hammer, solche theologischen tiefen Fragen, die irgendwann im 16. Jahrhundert diskutiert wurden.
Mega.
Und die sind so cool, aber ich kann halt am Ende nicht allem zustimmen, aber ich finde sie alle super bedenkenswert. Magst du die mal vorlesen, weil die sind so, sind entscheidend eigentlich für dieses Thema.
Ja, also das erste ist die totale Verderbtheit des Menschen. Also wie du vorhin gesagt hast, dass quasi der Mensch aus sich heraus, also dass der Mensch eine Erbsünde hat, eben aus Adam heraus quasi von Gott von Anfang an getrennt ist und nicht auf neutralem Boden auf die Welt kommt und dann erst sündigt, wie eben Pelagius das zum Beispiel gesagt hat.
Ja. Deswegen nennt man übrigens oft diese Leute, diese theologische Person, nennt man Pelagianer eben nach Pelagius oder Arminianer nach Arminius eben. Und man muss ehrlich sagen, es ist ja wahrscheinlich, also in der heutigen frommen Szene, gehen die meisten intuitiv eigentlich erstmal davon aus, ja, ich entscheide mich, ja, ich mache das. Und die denken nicht darüber nach, aber passt es eigentlich dazu, dass die Bibel sagt, ich bin völlig kaputt in mir selber? Wie würdest du das sehen, diesen ersten Punkt, völlige Verderbtheit des Menschen?
Da würde ich mitgehen, weil ich das auch in der Bibel sehe, eben, dass ja die Bibel immer, also von diesen zwei Feldern spricht, oder zwei Zuständen des Menschen, tot oder lebendig oder in der Finsternis oder Kinder der Finsternis oder Kinder des Lichts oder schuldig, gerechtfertigt und so weiter oder verloren und wiedergefunden. Und da sehe ich eigentlich immer eine Abhängigkeit des Menschen, dass jemand hineinkommt. Also logisch, ne? Tod ist so das Offensichtlichste. Wenn du tot bist, kannst du dich nicht selber erretten. Und wenn du verloren bist, kannst du dich auch nicht selber wiederfinden. Und deswegen würde ich da mitgehen, würde sagen, ja, ich denke, dass das biblisch ist, was die gesagt, also was der Calvinismus hier festgelegt hat. Oder,
und festzuhalten ist mir an der Stelle nochmal, dass das auch typisch für Martin Luther war. Martin Luther hat es in seiner Statuslehre auch gebracht. Er spricht vom Status Corruptionis, also nach dem Sündenfall ist der Mensch völlig korrumpiert, völlig kaputt, korrupt, kaputt. Und er kann nicht einfach sagen, ich bin noch halb gut und halb schlecht, sondern ich bin völlig kaputt. Und der Mensch muss von Gott in einen neuen Status gebracht werden. Also er muss errettet werden, in den Status der Gnade hineingeführt werden. Dann kann er immer noch sündigen, muss aber nicht. Und der Luther würde sagen, aber im Status Korruption ist, also im normalen Menschen, kann der Mensch gar nicht sündigen. Er muss immer sündigen. Und alles, was er tut, auch die guten Taten, sind am Ende einfach Sünde, weil sie nicht aus Glauben sind. Also alles ist völlig kaputt. Und der Mensch muss dann in einen Zustand hineinkommen, wo Gott ihn zum Leben erweckt. Also, und Luther bringt da so eine Vier-Status-Lehre, die dann am Ende eben dann endet mit Status Gloria, Status Damnationis, also mit dem erretteten Status in der Ewigkeit oder mit dem verdammten Status in der Ewigkeit. Das ist bei Luther so. Und Calvin fasst es in diese eine Lehrregel, eben die völlige Verderbtheit des Menschen. Das ist tiefste reformatorische Überzeugung. Eigentlich tiefste urchristliche Überzeugung. Eigentlich das Denken, dass in einem Mensch was Gutes wäre. Ich will jetzt mal ein bisschen plakativ das sagen. Das ist eine katholisch entstandene Lehre aus dem Mittelalter. Die Urkirche ging selbstverständlich davon aus, dass in einem Menschen nichts Gutes ist. Bei Paulus finden wir diese Aussage. Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes ist. Römer 3, 23, 24. Wir haben alle sind der Herrlichkeit verlustig gegangen, die wir vor Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerettet, allein aus der Gnade, die in Christus Jesus ist und so weiter. Du hast überall diese tiefe Überzeugung, wir lesen sie oft mit falschen Augen, weil wir so geprägt sind von der Aufklärung und der katholischen Lehre des guten Funken des Menschen, dass wir eigentlich intuitiv denken, ja, das ist irgendwie nur so eine Ebene, aber irgendwas in meinem Inneren ist ja schon gut, weil sonst hätte ich mich ja nicht entscheiden können für Jesus. Und da würde ich wirklich zutiefst widersprechen. Ich kann mich nicht entscheiden für Jesus. Jesus entscheidet sich für mich. Das ist das Tiefe. Und wir kommen nachher noch drauf. Das hat nämlich eine ganz tiefe praktische Folgerung, die mir eine große Sicherheit gibt in meinem Glauben. Mein Glauben hängt nicht an mir nämlich, sondern an Jesus. Das ist es nachher auch so wichtig ist. Also völlige Verderbtheit des Menschen ist der erste Lehrpunkt, der dort entschieden wurde bei dieser Streitigkeit. Und den würde ich voll mitgehen und du auch, ne?
Ja, würde ich auch mitgehen.
Noch was ergänzen?
Nee.
Okay, dann bringen wir den zweiten.
Dann das zweite ist die Erwählung des Menschen.
Ja, und wie beschreibt es die Dortrechter Lehrregel?
Das kann ich nur auf Englisch vorlesen.
Dann liest es mal vor.
God chooses some humans to save before and apart from anything they do on their own. Also, das quasi übersetzt heißt es, Gott tut unabhängig von dem, was ein Mensch tut oder wie der Mensch lebt, sich für oder gegen den Menschen entscheiden. Also beziehungsweise für seine Erwählung zum Heil oder zur Verdammnis.
Lass dir mal vor, hattest du das so? Ja, haben wir das in der Dortrechter Lehrregel so? Zum Heil oder zum Verdammnis?
Ah nee, okay.
Das würde ich jetzt...
Die lässt es offen. Also genau.
Sagt,
this leaves open the question of whether God actively predestines some to damnation or merely leaves them to their deserved damnation.
Das ist nämlich der Unterschied zwischen den Calvinisten und den übertriebenen Calvinisten an diesem Punkt.
Also hier das offen gelassen wird, ob Gott Menschen zur Verdammnis erwählt oder sie quasi sich selber überlässt und Konsequenz ihrer eigenen Sünde ist, wie es ja auch, wo es auch Bibelstellen für gibt.
Ja, genau. Da wäre zum Beispiel Römer 1 zu erwähnen. Gott hat sie hingegeben in die Verdammnis ihres eigenen Herzens und so weiter. Und dann sind sie und immer tiefer in Sünde gefallen. Und das ist echt auch schon interessant, weil darüber gibt es bis heute quasi, oder gab es damals schon Streitigkeiten und bis heute, also wie stark, also greift Gott in seinem Erwählungshandeln in das Leben von Menschen ein? Erwählt er Menschen einfach, reißt er Menschen quasi raus aus meinem Leben und sagt, du wirst jetzt Christ. Und warum tut er das? Und mit welcher Konsequenz? Die übertriebenen Calvinisten sagen, er wählt also die einen ins Köpfchen, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Köpfchen. Gott wählt einfach aus und sagt, du links, du rechts, du links, du rechts, du links, du rechts. Und das lässt der Calvinismus eigentlich offen in dieser Lehrregel. Er sagt, eigentlich erwählt Gott einfach in seine Nachfolge. Und jetzt die Frage, warum erwählt er? Und da ist die Antwort eben aus sich selbst, aus seiner eigenen, weil er sich entscheidet. Ne? Und da gibt es Gegenpositionen, wo abgeschwächte Versionen, die sagen, Gott erwählt Menschen aufgrund seines Vorherwissens.
Ja.
Also weil er quasi schon weiß, dass du dich entscheiden würdest.
Das würde auch Arminius zum Beispiel sagen.
Ja, Arminius hätte nicht gesagt, Arminius würde sagen, weil Gott eben weiß, dass du dich sowieso für ihn entscheiden würdest und weil in dir irgendwas Gutes ist, was Gott dann schon sieht und deswegen erwählt er dich. genau. Seine Nachfolge. Und da würde Calvin halt widersprechen, würde sagen, never ever. Es gibt nichts in dir, was Gott dazu bewegt, dich zu erwählen. Es ist reine Gnade.
Und das ist halt krass, weil das bringt, finde ich, in mir ganz viel Demut hervor. Also sowohl...
Siehst du das so auch? Hat es dich überzeugt?
Nee, ich bin mir noch nicht sicher, ob es tatsächlich biblisch ist. Hm. Ich kann es mir vorstellen, aber ich weiß es nicht so ganz. Dafür bin ich, glaube ich, noch zu wenig im Thema drin. Aber wenn es tatsächlich so von der Bibel her ist, was ich tatsächlich mehr glaube, also ich glaube, ich bin eher von der Tendenz her, dass die Bibel von der völligen Verderbtheit des Menschen spricht. Und deswegen ist für mich schlussfolgernd auch, ich finde, es baut aufeinander auf, dass Gott mich erwählt, aus sich selber raus, nicht weil ich so toll bin oder so. Also das, ich finde, das bedingt sich so. Ich weiß nicht, ob ich so krass sagen würde wie der Calvinismus, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall der biblische Befund tendenziell mehr calvinistisch als arminianisch. Sagt man das so? Arminianisch? Mhm. Und das bringt auf jeden Fall total viel Demut hervor, weil, also wie du vorhin schon gesagt hast, wir oft denken so, ich habe Gott gefunden, ich habe mich für Gott entschieden und jetzt bin ich ein Happy Christ und so weiter. Aber ich glaube, dass, also ich habe den Eindruck, wenn ich so, ich sag jetzt mal, wenn ich diese, wie hast du es genannt, neoevangelikale Brille absetze, die calvinistische Brille aufsetze und damit die Bibel lese, habe ich den Eindruck irgendwie...
Macht mehr Sinn. Finde ich auch. Ich finde, der Calvinismus hat ja hier einen echten fetten Punkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er mit diesem, also ob der Erwählungsgedanke in der Bibel nicht stärker nochmal der Nachfolgegedanke ist als der Rettungsgedanke. Also Calvin betont ganz stark dieses, du wirst quasi erwählt, gerettet zu sein. Und da bin ich mir nicht sicher, weil ich denke, du kannst von Abraham gucken bis zu Paulus. Die Erwählung ist eigentlich immer in die Nachfolge Jesu, also ins Leben mit Gott. Das ist eher eine Erwählung zu einem Dienst mit Gott. Ob das nicht der Stärke der Fokus ist in der Bibel, als die reine, ach ja, gerettet, Halleluja.
Spannend. Was natürlich dazu kommt zur Nachfolge, ich muss errettet werden,
um nachzufolgen. Ja, genau. Und dann ist Errettung einfach nur ein Nebenprodukt. Ja, aber genau. Der Fokus des Erwählungshandelns ist ein anders. Das würde ich wahrscheinlich, diese kleine Abänderung würde ich zum Calvinismus dazufügen wollen.
Spannend. Aber würdest du sagen dann, dass es nicht das Kreuz schmälert?
Den Nachfolgegedanke?
Ja, wenn du quasi sagst, naja, okay. Wobei, Nachfolge braucht ja auch das Kreuz.
Also du hast zum Beispiel, ist es Johannes 15, wo Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ist, glaube ich, Johannes 15, wenn ich es recht weiß.
Also Johannes 15 ist auf jeden Fall Weinstock und so.
Ja, ich muss jetzt ein bisschen nachgucken, jetzt hoffe ich, dass ich nicht falsch liege. Aber ist auf jeden Fall, der Spruch ist ja bekannt im Johannes-Evangelium, wo Jesus das sagt, zu seinen Jüngern eben. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Das ist also eine Erwählung zu einem bestimmten Dienst, eine Erwählung zu einem bestimmten Ziel im Leben. Es geht nicht einfach nur, ich habe euch erwählt, dass ihr gerettet seid in Zeit und Ewigkeit, sondern eben mit einem Auftrag. Es ist ein Auftrag, der mit der Erwählung zusammenhängt. Diese kleine Fußnote würde ich eigentlich zu der Dortrechter Lehrregel noch machen, aus meiner begrenzten Sicht. Ansonsten finde ich es eigentlich ein nicer Ausdruck und ich würde das auch wirklich allen Leuten entgegenhalten wollen, die heute so drauf pochen, der Mensch ist völlig frei in seinem Willen und kann sich für oder gegen Gott entscheiden, da würde ich ganz klar sagen, nein, das ist nicht wahr. Aber jetzt müssen wir was erklären, weil ich höre mir ja viel Podcast, Theologie und zacken blablu an und für viele ist das ja gerade der Kern des Christentums, dass der Mensch einen freien Willen hat, um sich zu entscheiden für Gott. Weil nur wenn er einen freien Willen hat, sich für Gott zu entscheiden, kann er sich auch gegen ihn zu entscheiden. Und nur dann ist Gott gerecht, wenn er am Schluss dann die einen rettet und die anderen nicht, weil der Mensch ist dann nämlich selber schuld, wenn er nicht gerettet ist.
Ja.
Weil er sich nicht für Gott entschieden hat. Und die Konsequenz daraus ist, und ich verstehe schon dieses logische Argument, man will ja am Schluss sagen, du bist nicht gerettet und da bist du selber schuld, weil du hattest die Chance. Und da würde ich sagen, das geht auch zu kurz. Oder wie stehst du eigentlich da dazu, wenn du das sagst? Weil viele sagen, das ist doch, macht doch gerade christlichen Glauben aus. Er ist eben nicht fatalistisch, eben nicht determiniert, eben nicht vorherbestimmt, sondern frei. Ich kann mich entscheiden. Und wenn ich mich halt nicht für Gott entscheide, in meiner, solange ich hier lebe, habe ich halt Pech und komme in die Hölle.
Ich glaube, damit argumentiert auch Jakob Arminius, dass er ja sagt, wenn, also es gibt ja dann nochmal die Differenzierung im Calvinismus. Gott hat vor dem Sündenfall die Erwählung getroffen, also die Entscheidung der Erwählung getroffen oder nach dem Sündenfall.
Ja, ja.
Und wenn er sie vor dem Sündenfall getroffen hat, dann hat er quasi den Sündenfall eigentlich geplant. So.
Mhm.
Und dann sagt Arminius ja, dann hätte ja Gott die Sünde geplant. Aber wenn Gott die Sünde geplant hat, also den Sündenfall, dann ist die Sünde ja nicht Sünde. Also ist die Sünde dann doch nicht mehr schlecht. Also irgendwie.
Ja, genau. So. Das ist, und da siehst genau. du, da betteln die sich auf so einer logisch-argumentativen Ebene.
Genau, was ich voll logisch finde, wo ich sage so, ja, stimmt eigentlich voll.
Ja.
Aber,
und genau. da kommen wir auch ans Ende mit unserer, sag ich mal, mathematischen Logik. Da
total.
Merkst du?
Total.
Da merkst du, innerhalb der Bibel haben die kein Problem mit solchen Gedanken, aber weil sie stärker, und ich behaupte es mal, weil sie stärker von einer hebräischen Sichtweise geprägt waren in ihrem Denken.
Mm.
Die hebräische Sichtweise denkt viel stärker in Ergänzungen, also in sowohl als auch. Also die würde nicht sagen, entweder du bist erwählt oder du hast einen freien Willen, sondern die würde sagen, natürlich hast du einen Willen, kannst dich entscheiden und Gott erwählt dich. Also ist beides möglich.
Ja.
Und wir haben dann aber später in eben die ganze Prägung als das Christentum eine Staatsreligion wird es halt, fließen halt ganz viele griechische und dann später auch römische Philosophien und Gedanken und Logiken, also diese ganze mathematische Logik, die wir ja aus dem Griechentum haben, fließt dann auch so in das Christentum ein. Und das sehen wir dann eben später in der Hochscholastik, eben in Thomas von Aquin, aber eben vor allem auch hier in diesem Disput zwischen Calvin und Arminius, dass sie am Ende, die haben dann ein Bibelvers, wie Gott erwählt dich, und dann sagen sie, ja, also Gott erwählt dich, dann heißt es, die, die nicht dazugehören, sind dann nicht erwählt, und das heißt wiederum, und dann können wir logisch ableiten daraus, bla 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 blub. Und da würde ich sagen, mach langsam, langsam, langsam. Also wir haben eine positive Aussage, und das heißt nun nicht, dass es automatisch die Gegenaussage erzwingt. Und das finde ich stark hier an der zweiten Lehrregel. Die Erwählung des Menschen, ohne dass sie sagen, und das heißt automatisch, die anderen sind verloren, die nicht erwählt sind. Das wird er so nicht ausdrücken, der normale Calvinismus. Der Hyper-Calvinismus später macht es dann schon. Der zieht dann diese logische Regel noch weiter und sagt, ah, dann ist es klar, dass dann die anderen eben von Gott eben verworfen werden.
Genau, weil dahinter steht ja, so wie ich es verstehe, eben so dieses, es können doch Leute nicht verloren gehen, wenn Gott es gar nicht will.
Ja. Genau.
Also, weil alles nach Gottes Willen passiert.
Ja,
so.
Ja, genau.
Und Arminius würde zum Beispiel sagen, ja, Gott schränkt seinen Willen bewusst ein, um den Menschen einen freien Willen zu geben.
Ah, cool. Ja, stimmt. Das ist ja nochmal eine weitere Lehre, die da gekommen ist. Ja, also ihr merkt schon, das ist gar nicht so einfach, wenn du darüber nachdenkst, wie bist du eigentlich Christ geworden, wenn du gerade zuhörst. Du denkst einfach nur so, ja, ich bin jetzt halt Christ und so. Aber wie ist das passiert? Was ist in deinem Inneren abgegangen? Wie bist du innerlich erleuchtet worden? Wie kam der Moment über dich, dass du Christus erkannt hast? Hast du dich entschieden oder nicht? Und falls es sich für dich, also und falls du dich entschieden hast, war das quasi dann die Folge dessen, dass es Gott dir ermöglicht hat? Oder war es die Voraussetzung, dass Gott dich dann erwählen konnte? Weil das gibt es dann später auch nochmal. Die sich entschieden haben für Gott, die hat er dann auch erwählt. Und dann ist Erwählung abhängig von der Entscheidung des Menschen. Die werden als Erwählte bezeichnet und so. Also ich würde an der Stelle dem Calvinismus folgen wollen. Völlig Verderbtheit des Menschen, Punkt 1. Und völlige freie Gnadenwahl Gottes. So würde ich es mal auf Deutsch ausdrücken wollen. Völlige freie Gnadenwahl Gottes, ohne dass in mir irgendwas Gutes ist, was Gott bewogen hat, mich zu erwählen.
Und du hattest ja, um nochmal kurz die Schleife zuzubinden, was du vorher erwähnt hast, die Kritik, die dann kommt, so, ja, aber das ist doch dann ungerecht. Wie kann dann Gott gerecht sein?
Ja.
Und da würde ich halt sagen, die Bibel stellt uns ja als Menschen als schuldig dar. Hm. So. Das heißt, ich würde sagen, Gott ist eher gerecht in dem, dass wir nicht gerettet werden. Also so verstehe ich den Bibelstück.
Genau, so ist eigentlich, das ist geil, das ist eigentlich richtig.
Also das ist ja aus dem Römer, ne? Ich glaube, das ist auch Römer 1 oder Römer 3, Römer 1 bis 3.
Eigentlich Römer, ja, genau, der ganze ja. Römerbrief macht diese Diskussion von Kapitel 1 bis Kapitel 11 eigentlich.
Genau, aber dieses Schuldigsein, das kommt ja am Anfang vom Römerbrief, wo eben der Römerbrief aufzeigt, der Mensch ist Gott was schuldig. Hm. Der Mensch ist nicht einfach so...
Er ist nicht neutral.
Richtig.
Und kann sich dann zwischen Teufel und Gott entscheiden.
Ja, sondern eigentlich, also der Mensch ist Gott schuldig, dass der Mensch Gott anbetet, aber es nicht getan hat, sondern sich selber angebetet hat und so weiter. Und deswegen ist eigentlich die Errettung Gottes eben unverdient.
Ja.
Also weil das Verdiente wäre eben dieses, ich bin schuldig, ja. Ich gehe in die Verdammnis.
Ja, und das ist das Normale.
Ja.
Das heißt, der Mensch kommt schon im Reich der Finsternis auf die Welt. Er hat eigentlich schon verloren. Du kommst auf die Welt und bist eigentlich schon verloren.
Genau.
Und das passiert, wenn Gott nicht eingreift, zwingend.
Und das ist ja total abgefahren, weil das widerspricht ja so heftigst unserem, ich sag jetzt mal, aufgeklärten, egoistisch, individualistischen...
Das ist so ungerecht, ich habe überhaupt nichts getan.
Ich bin mein eigener Gott und so weiter, ja.
Warum verwirft mich Gott?
Aber das Ding ist ja, und das ist ja, und deswegen, also das war ja, nur um das nochmal in Kontext zu bringen, was du vorhin gesagt hast, dass wir ein praktisches Thema haben, das war ja kein Witz von dir oder Ironie, so ja. Hätte man es vielleicht verstehen können, sondern das war ja ernst gemeint, weil ja. Ich finde es manchmal so schade, dass man so sagt, oder dass manche vielleicht so sagen, so ja, Prädestination bockt mich nicht das Thema, weil das hat ja nichts mit meinem Leben zu tun. Und ich denke mir so, doch, es hat
alles zu tun. Es ist
mit dem Leben zu tun.
Das Evangelium entscheidet sich an dieser Frage.
Genau. Und es ist, und ne, genau, und das Evangelium und... Dein Leben wird ja zutiefst beeinflusst aus dieser Frage. Und wenn wir jetzt eben zum Beispiel alleine das erkennen, dass wir es eigentlich verdient haben, dass wir nicht auf neutralem Boden unterwegs, also auf die Welt kommen, sondern dass wir es verdient haben, in die Verdammnis zu gehen und dass Gott aus seiner Gnade kommt und uns rettet.
Rausreißt.
Das ist ja ein komplett anderer Boden, anderes Fundament, auf dem ich stehe als Christ. Als wenn ich so ein bisschen denke, ja, eigentlich bin ich neutral auf die Welt gekommen, dann habe ich halt ein bisschen gesündigt. Ja, habe ich jetzt eigentlich auch nicht den Tod verdient, hatten wir ja auch in der letzten Folge, ne? So dieses, wie sehe ich eigentlich Sünde? Und jetzt ist halt Jesus am Kreuz für mich gestorben. Ja, hätte auch nicht machen müssen. Okay, jetzt bin ich halt Christ. Ist ja was komplett anderes, als was wir hier...
Ja, genau. Um ein Bild nochmal zu benutzen, was ich gut finde, es ist nicht so... Wenn du vorstellst, du schwimmst in einem Fluss und in der linken Gabelung geht's in Richtung Wasserfall, wo du dann stirbst, wenn du runterfliegst, und in der rechten Gabelung kommst du bei Palm Beach an und Gott stellt dann die Weiche, du links, du rechts, du links, du rechts, sondern der Punkt ist, wir fließen alle auf die Niagara-Fälle zu. Und zwar unweigerlich. Von dem Moment, wo du geboren wirst, an ist es klar, du fließt da runter und dann bist du tot. Und dann muss Gott mit dem Rettungshubschrauber eingreifen, drüber fliegen und dich rausreißen. Und wer nicht rauserwählt wird, ist einfach, geht seinen Weg, ganz klar. Wir alle müssten diesen Weg gehen. So, und das ist natürlich zutiefst, und da kommen wir zum Praktischen gleich mal, bevor wir die anderen drei Punkte durchgehen, das ist für mich eine der wichtigsten Entdeckungen gewesen auf meiner Reise im Glauben. Wo ich das kapiert habe, da konnte ich einfach nur auf die Knie gehen und Gott Danke sagen. Weil das war der Moment, wo ich wusste, ich kann Gott nie wieder enttäuschen, denn es gab nichts in mir, was Gott bewegt hätte, mich zu retten, sondern er hat es aus völliger freier Gnade getan. Es gab nichts, was ich hätte ihm beweisen müssen. Und deswegen, weil ich mich nicht für ihn entscheiden konnte, kann ich mich auch nicht gegen ihn entscheiden. Es ist einfach Gottes Gnade, mich zu retten. Ich werde nie an den Punkt kommen, wo Gott sagt so, du hast dich zwar mal für mich entschieden, aber jetzt dein Lebenswandel, du bist raus. Sondern es ist Gott, der mein Leben festhält. Und so verstehe ich auch diese Verse, die Paulus da in Thessalonicher schreibt zum Beispiel. Gott ist treu. Ja, oder Gott ist treu, wenn wir untreu sind, ist er doch treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. Wenn wir Und immer wieder sagt er, wenn wir quasi Gott verlassen, er verlässt uns nicht, er hält uns fest. Oder eben schon im ganzen Römerbrief eben bis Römer, wo er von der völligen Verderbtheit des Menschen das eben betont, dann Römer 8 im Schluss jubelt, deswegen kann uns nichts aus Gottes Hand reißen, weder Engel, Mächte, Tod, Gewalten und so weiter. Es ist halt alles in Gott. Er hält uns einfach fest. Er ist der gute Hirte, er erwählt uns, er zieht uns mit. Und es gibt so viel, das hat so viel Freiheit in mein Leben reingegeben, dass ich in meiner Nachfolge einfach jeden Tag nur Danke sagen kann, Herr Jesus, es hat nichts gegeben in mir, was dich bewogen hat, mich zu retten, aber du hast es getan, ich danke dir und ich kann in völliger Sicherheit meinen Weg gehen. Was du in mir angefangen hast, das gute Werk, das wirst du vollbringen bis auf den Tag Jesu Christi. All diese Verse, die wir in den Gemeindebriefen lesen, die kommen aus dieser tiefen Lehre. Gott macht's von Anfang bis Ende.
Was ich jetzt gerade noch gedacht habe, zu dem Punkt 2, was, glaube ich, noch wichtig ist, eine kleine Schlaufe zu drehen in dieser Frage, ja, woher weiß ich denn, dass ich erwählt bin? Also, weil du ja gerade angesprochen hast, aus dieser freien Erwählung Gottes kommt deine Heilssicherheit oder resultiert Heilssicherheit. Ich ja. weiß, ich kann nicht mehr verloren ja. gehen, ja. ich kann nicht abfallen ja. vom Glauben, ne? ja. so dieses Thema. Jetzt ist ja die Frage, woher weiß ich denn, dass ich erwählt bin? Ja. Woher weiß ich, dass es vielleicht nicht nur Fake ist, dass ich das Gefühl habe, ich bin Christ, aber ich bin ja gar kein Christ und ich ja. bin gar nicht erwählt. Was würdest ja. du dazu sagen?
Also ich würde A sagen, es ist möglich, dass man es wissen kann. Es ist sogar möglich, es für andere wissen, denn Paulus schreibt es in die Thessalonicher, wir wissen, ihr Lieben, um eure Erwählung, eure Auserwählung in Christo. Das heißt, er hat dieses Wissen auf jeden Fall schon gehabt, auch für andere. Man kann es spüren, ich weiß nicht, ob spüren der richtige Begriff ist, aber man kann es erfassen und also mir geht es auch so, ich kann bei manchen Menschen einfach mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, die sind von ganzem Herzen wiedergeborene, gläubige Nachfolger Jesu und das ist nicht einfach nur erlernt oder christliche oder so, ne? Sondern das ist einfach, ihr Herz wurde verändert von Jesus.
Okay, spannend, dass du gerade von anderen Leuten sprichst. Würdest du sagen, dass du bei anderen Leuten es besser sagen kannst und beurteilen kannst als bei dir selber?
Das würde ich nicht sagen. Ich würde das für mich selber auch so sehen. Okay. Und da würde ich jetzt Römer 8, Vers 16, glaube ich, in Anspruch bringen und auch Epheser 1, also Römer 8, Vers 16, wie meine ich, ist es, dass Gottes Geist unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, Gottes Geist drückt dir drückt in deinem Inneren irgendwie so einen Stempel auf, du bist gerettet, du bist ein Kind Gottes und ein Kind kann nicht mehr zum Nichtkind werden. Deswegen auch dann nach diesem Vers 16 kommt dieser ganze Jubel, alles wird uns zum Besten dienen, alles wird super, wenn du zu Gott gehörst und so weiter, auch wenn du dich oft rumgetrieben fühlst. Und Epheser 1 und auch Kolosser 2, meine ich, sind auch diese Jubelrufe über diese Erwählung Gottes, wo Paulus dann vom Unterpfand unseres Erbes spricht, von dem Siegel des Heiligen Geistes in unserem Inneren, das Wissen um meine eigene Erwählung ist wie so ein Siegelring, den Gott in heißes Wachs drückt, also wie wenn mein Gehirn oder mein Herz so ein heißes Wachs ist und Gott drückt seinen Siegelring ein und sagt, du gehörst mir. Das ist, du bist zwar noch in dieser Welt, du bist zwar noch hin und her gerissen, so ähnlich wie wenn der Gerichtsvollzieher kommt und seinen Kuckuck auf meine Sachen klebt im Haus. Die sind dann zwar noch im Haus, aber die gehören schon gar nicht mehr hierher, sondern die gehören woanders hin. Und das ist das Siegel, was Gott uns aufdrückt. Und wo Paulus dann in Vers 1 eben auch das bejubelt, dass er den Heiligen Geist, das Unterpfand unseres Erbes gegeben hat. Gott lässt uns quasi, das ist das Bild von einem Pfand, Gott lässt uns so ein Pfand da. Als ein Pfand war ja etwas bei Vertragsabschluss, was man jemandem gegeben hat, damit du ganz sicher weißt, der Vertrag ist auch rechtskräftig und rechtsgültig. Und so hat Gott den Heiligen Geist uns gegeben als Pfand unserer Errettung. Dadurch, dass der Heilige Geist in dir wohnt, gibt Gott quasi dir das rechtskräftige, die rechtskräftige Unterschrift, dass du gerettet bist. Das ist eigentlich das Wissen um meine Erwählung, um meine Errettung, um meine Kindschaft.
Und ich würde dazu hinzufügen, dass man auch, also auf der einen Seite eben, dass der Heilige Geist einem das Wissen gibt, ja, ich bin Kind Gottes, und dass man aber auch Früchte sehen kann im eigenen Leben oder andere auch Früchte sehen können, weil ja die Bibel auch sagt, dass eben der Geist Früchte in uns hervorbringt, also Galater 5, 22. Und dass es ein Resultat von dem ist, dass der Heilige Geist in mir wohnt, dass ich erwählt bin, dass ich wiedergeboren bin.
Ja, ja, genau. Das heißt, das ist das, was Jakobus auch in seinem ganzen Brief thematisiert. Wenn der Glaube echt ist,
ja,
dann sieht dann man das auch. Dann sieht man sie dann auch, dass es der, genau, echte, dass der Glaube echt, genau, ist. Dritte Lehrregel. Dritte. Oh, das wird lang heute.
Limited Atonement, also limitierter Sühnetod Jesu.
Ja, eingeschränkter Sühnetod Jesu, genau.
Also, und damit meint, und damit ist gemeint, dass Jesus nur für die Menschen starb, die erwählt sind.
Ja, und das ist meine große Kritik am Calvinismus, da bin ich einfach nicht dabei. Das ist für mich keine biblische Lehre. Muss ich so sagen. Also ich würde sagen, da ist Römerbrief so deutlich. Wir wissen, dass er gestorben ist, nicht nur für unsere Sünden, für die Sünden der ganzen Welt. Der eine hat gelitten für die vielen. Es ist ganz, also aus meiner Sicht völlig klar, dass Christus für alle Menschen gestorben ist, dass jeder prinzipiell die Möglichkeit hat, Christ zu werden. Das ist kein Widerspruch zur Erwählung.
Und jetzt ist ja aber die spannende Frage oder auch wahrscheinlich Kritik an dieser Sicht: Wird das Kreuz oder der Kreuzestod nicht limitiert dadurch, dass nicht alle errettet werden? Das würden vielleicht die Altversöhner wahrscheinlich sagen. Hä?
Ja, man kann das auf verschiedene Arten lösen. Natürlich, wenn du die, was ja im Pietismus immer ein großer Zweig war, Allversöhnung oder Wiederbringung aller, je nachdem, wie sich das hört, wie man das so sieht. Damit könnte man es auflösen, dass ganz, ganz am Ende sozusagen dann Gott mit allen zu seinem Ziel kommt, dann könnte man das logisch auflösen, das Thema.
Ja.
Dass der Kreuzestod Jesu wirklich wirksam wird am Ende für alle. Aber selbst wenn ich das nicht so sehe, glaube ich, dass das nicht schmälert, weil die Frage ist, also die ist immer die Frage menschliche Logik versus göttliche Logik. Ja. Und da würde ich jetzt mal behaupten, dass Paulus da ganz deutlich in Römer 9 und 10 und 11 am Beispiel von Israel, an der Erwählung und dem Verwerfen von Israel eigentlich ganz klar argumentiert, dass der Mensch mit seiner entweder oder und wenn das eine, dann muss auch das andere Logik eben an sein Ende kommt. Da sagt er nämlich bei Jakob und Esau mit Erwählung und Verwerfung und dann sagst du Mensch, dann argumentiert er ja so, und dann sagst du Mensch, wer hat jemals, also was ist dann noch meine Verantwortung, wenn Gott sowieso niemand widerstehen kann und Gott sowieso macht, was er will, was habe ich dann noch von der Verantwortung, dann kann ich ja auch nichts dafür, wenn ich eben kein Christ werde. Und dann sagt Paulus nicht so, doch, hört immer meine Argumente an und so, und ich überzeug dich logisch, warum, sondern sagt Paulus, ja, wer bist denn du, Mensch? Hat denn der Töpfer nicht Macht über den Ton? Das ist seine Antwort darauf. Wo Paulus dann sagt, okay, Gott ist Gott und du bist Mensch. Und du hast jetzt mit deiner Logik quasi argumentiert bis an eine Stelle, wo du nicht mehr weiterkommst mit deiner Logik und da bist du auch zu Ende. Da ist einfach Gott außerhalb von unseren Kausalitäten von Raum und Zeit und auch von unseren Kausalitäten oder logischen Zwängen unserer mathematischen Logik und agiert anders. Und ich kann dann eben wie der normale Calvinismus sagen, ja, Gott erwählt Menschen, aber das heißt nicht automatisch, dass er andere verwirft. Es muss nicht einfach mathematisch aufgelöst werden am Ende.
Ja.
Und deswegen mit dem Atonement, ich bin nicht dabei, dass er nur für einen Teil der Menschen gestorben ist. Gott ist für alle Menschen gestorben und das heißt nicht zwangsweise, dass deswegen auch alle Menschen gerettet werden müssen.
Ja.
Das kann sein, aber es muss nicht zwangsweise folgen.
Also das war jetzt quasi dein Punkt, der bei dem 3,5 dann rausfällt quasi.
Ja, also an dem Punkt bin ich wirklich, wie siehst du das? Was würdest du sagen, Christus ist nur für die Christen geworden sind oder die Christen werden gestorben oder ist er für alle gestorben?
Also ich würde definitiv sagen, Jesus ist für alle gestorben aus dem biblischen Befund. Wo ich glaube ich schon ein bisschen daran hänge ist, schmälert das Kreuz nicht, wenn Menschen trotzdem in die Verdammnis gehen.
Das hat ja dann tatsächlich dazu geführt in der ganzen Kirchengeschichte, dass eben auch die Lehre von der Allversöhnung ja viele Anhänger gefunden hat. Weil die es genauso sagen würden, so eigentlich muss Gott zu seinem Ziel kommen. Ja.
Gut, die andere Argumentation, die da noch dahinter steht, ist wahrscheinlich dieses, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden.
Das ist ja deutlich, 1. Mose 4, sagt der Gott. Genau. 1. Mose 4, 10, genau. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden.
Also quasi nicht Wahrheit, nur,
wenn es Gott will, dann müsste doch eigentlich auch passieren.
Das Kreuz muss quasi seine komplette Macht, also muss, oder das, was das Kreuz eigentlich kann oder dargelegt hat, ist, dass eben alle Menschen gerettet werden. Also muss das auch passieren und quasi, weil es ja auch der Wille Gottes ist, muss es auch passieren.
Ja, ja, genau. Und da würde ich sagen, ja, kann man vielleicht so sehen. Ich will das, es hat dann auch was für sich, aber auch hier kann man so einem logischen Zwangsschluss verfallen, dass man auf einer wissenschaftlichen Ebene versucht, einfach nur logisch zu argumentieren und dann erfolgt aus These 1 und These 2 folgt dann klar Synthese irgendwas und so. Und so argumentiert halt die Bibel nicht. Nur auf bestimmten Ebenen, aber nicht zwingend schlussfolgernd.
Ja. Ja. Okay, dann der vierte Punkt ist irresistible grace, also Gnade, die man
unwiderstehliche
Gnade.
Auf Deutsch unwiderstehliche Gnade. Das heißt, wenn Gott jemand retten will, dann wird er auf jeden Fall auch gerettet. Der kann dem nicht widerstehen.
Ja.
Was würdest du sagen?
Ja, das hatten wir. Jetzt überlege ich gerade, ob wir das besprochen hatten, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, oder ob wir es schon besprochen hatten. Dass ja eben, ja nee, wir hatten es gesagt, dass bei der Verdorbenheit, da geht es ja genau darum, dieses, ich kann nichts zu meinem Heil beitragen, deswegen kann ich auch nicht Ja oder Nein zur Gnade sagen, weil wenn ich Ja sagen würde, dann wäre es ja zu meinem Heil was beigetragen. Deswegen kommt die Gnade einfach über mich und macht einfach ihr Werk an mir, ohne dass ich irgendwas habe. Und ich bin völlig passiv als Mensch in der Hinsicht.
Und da bin ich nur mit dem halben Punkt dabei, weil ich...
Deswegen 3,5.
Ich würde sagen, ja, bei Ja, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch für Nein gilt. Also ich würde sagen, der Mensch kann nichts dazu beitragen, dass er gerettet wird, aber eventuell kann er Gottes Gnade ablehnen.
Ja.
Da bin ich mir nicht sicher, dass Gott sozusagen Licht über dich bringt. Im Hiob-Buch haben wir mal so einen Vers, dass Gott eben Mensch ins Leben von Menschen reinspricht. Dies tut er 2 oder 3 Mal im Leben. Das gibt so einen Spruch im Hiob, wo es Leute gibt, die da ableiten. Ich weiß nicht, war das Don Scotus, der das abgeleitet hat, dass quasi Gottes Erwählungshandeln eher wie so ein Scheinwerfer ist, den er auf unser Leben richtet und wo er so ein Point of Grace in dein Leben reinrichtet und sagt, jetzt ist der Moment, gib mir jetzt dein Herz, Sohn. Und dann sagst du, oh nee, jetzt noch nicht. Und das tut dann Gott 2 oder 3 Mal, dass er so ein inneres, dass vielleicht so ein Erlebnis oder so ein inneres Gefühl über dich bringt. Und wenn du dann diese 2, 3 Mal verstreichen lässt, ist es vorbei. Dann hast du sozusagen der Gnade widerstanden, bist dann doch nicht gerettet. Und gehörst dann mathematisch gesprochen auch nicht zu den Erwählten am Ende, ne? Da bin ich mir nicht sicher, ob da was dran ist.
Ja.
Dass quasi ein Mensch, weil ich will dann wieder nicht zu stark logisch denken, weil der Wille des Menschen ist ja eben nicht ausgeschaltet, auch im Erwählungshandeln Gottes. Ich sage ja nicht, dadurch, dass ich sage, der Mensch hat keinen freien Willen, sage ich ja nicht, der Mensch hat überhaupt keinen Willen zu entscheiden, sondern der Mensch hat eine Entscheidungskraft, der Mensch hat einen Willen auch, Ja zu sagen zu Gott. Und es ist unbedingt notwendig, dass der Mensch Ja sagt zu Gott. Und der Mensch kann auch Nein sagen zu Gott. Und wie kann ich das dann in Zusammenhang oder in Verhältnis zum Erwählungshandeln Gottes bringen?
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, 0,5 Punkte an der Stelle, aus meiner Sicht. Aber ich bin mir nicht 100% sicher.
Arminius würde ja das auch sagen, dass er sagt, nee, Menschen können sich gegen die Gnade entscheiden. Und weil er halt auch sagt, es gibt einfach Beispiele auch dafür in der Bibel. Also wie viele Menschen... Bei Jesus ist es ja so, finde ich, so offensichtlich, Jesus predigt und dann schließen sich manche ihm an und manche gehen weg. So. Und dann ist ja die Frage so, okay, kam jetzt die Gnade über die einen und über die anderen nicht oder so? Kann natürlich sein.
Aber es ist gerade bei Jesus sehr interessant. Jesus hat Unmengen Leute sind ihm nachgezogen, aber 12 davon hat er erwählt. Die hat er persönlich angesprochen in seiner Nachfolge. Und als so viele nach ihm gehen, nach der harten Rede mit dem Brot und Fleisch, wenn ich mein Fleisch esse und so weiter, kann ich zu mir, da heißt es ja, und viel Volks ging weg von ihm. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, wollt ihr nicht auch gehen? Und die Antwort ist,
wo sollen wir denn hingehen?
Ja,
wohin sollten wir gehen?
Ja, denn du hast Worte des ewigen Lebens. Das heißt, die Erwählten fallen nicht ab an der Stelle.
Ja, aber da könntest du natürlich mit Judas argumentieren. Klar, und dann kannst du nur mit Judas argumentieren, dass es ja vorhergesagt ist.
Und dann sagt Jesus schon, einer von euch ist keiner. Und so. Das ist schon interessant. Schon allein bei den Jüngern kannst du dieses ganze Thema der Erwählung und so, könntest du durchdeklinieren. Also, ich bin mir nicht sicher an der Stelle. Da schwimme ich ein bisschen an dem Punkt.
Ja. Okay. Punkt 5 ist Perseverance, heißt es, glaube ich. Also, was heißt es auf Deutsch?
Lass mal ganz vor.
Auf jeden Fall, dass quasi die einmal erwählt worden sind, dass die nicht abfallen, sondern dass die Erwählung oder die Errettung.
Wie heißt der auf Deutsch, der theologische Fachbegriff? Mir liegt auf der Zunge.
Vielleicht fällt es dir noch. Auf jeden Fall ist der fünfte Punkt, dass wenn du erwählt bist, dass du nicht abfallen kannst.
Jetzt kommt er mir gerade nicht, aber das ist so ein geiler Punkt. Ich liebe den Punkt Beharrlichkeit der Heiligen. Ja, die Beharrlichkeit der Heiligen. Das ist so ein cooler Ausdruck. Ich liebe den voll. Okay, bring's nochmal. Sind wir schon drin? Okay, also der fünfte Punkt ist die Beharrlichkeit der Heiligen. Das ist so ein nicer Punkt, dass jemand, der... Und das ist das, was mich eigentlich im Calvinismus so begeistert hat, oder diese Lehre der Erwählung, eigentlich nicht im Calvinismus, sondern ich habe das gar nicht gewusst, dass es Calvinismus heißt, als ich das bei Paulus entdeckt hatte, als frisch Bekehrter. Dass Gott das zum Ziel bringt mit mir. Der das Gute angefangen hat in mir, der bringt es auch zum Ziel auf den Tag Jesu Christi. So oft bringt er das in den Gemeindebriefen, dass Gott was in mir angefangen hat und weil er es in mir angefangen hat, deswegen werde ich auch beharren bis zum Ende. Es ist nicht so, dass Beharrlichkeit oder das Ausharren oder das Durchbringen meines Glaubens an mir hängt, dass ich mich irgendwie volle Kanne anstrengen muss. Das gibt es ja auch Leute, die das so sehen. Es ist Gnade, dass ich gerettet wurde, aber dass ich dabei bleibe, dafür muss ich mir jetzt wirklich treu sein und muss mich Gott hingeben. Dann würde ich sagen, nein, 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 nein. Gott hat's angefangen, Gott bringt's zu Ende. Er hat mich in seine Nachfolge gerufen, er hat mich als Kind erwählt und ich kann nicht wieder zum Nichtkind werden. Dass ich gerettet werde in Zeit und Ewigkeit, liegt einfach an seiner Gnade und nicht an dem, dass ich mich angestrengt habe. Und das ist die Beharrlichkeit der Heiligen.
Und ich finde, das ist ja zutiefst pragmatisch und ins Leben hinein, weil es gibt ja immer so die Diskussion, okay, was würdest du antworten, wenn dir der Knache vor den Kopf gehalten wird und gefragt hat, glaubst du an Jesus? Und wenn du dann Nein sagst, bist du dann gerettet oder nicht?
Ja.
Oder kannst du dann Ja sagen und so weiter? Oder was machst du an Verfolgung? Fällst du dann nicht ab vom Glauben? Oder auch die Angst, keine Ahnung, wenn... wenn Leid ins Leben kommt oder so, glaube ich dann weiter an Jesus und so weiter und so fort.
Ja. Und da würde ich sagen, all diese Fragen reduzieren sich für mich ganz praktisch immer auf die eine Frage. Kann ein Kind von mir durch irgendetwas, das es tut oder nicht tut, zum Nichtkind werden? Das finde ich bei dieser Frage so nice, Beharrlichkeit der Heiligen. Ich bin ein Kind Gottes und dieser Status wird sich nie wieder ändern, egal was ich tue oder nicht tue.
Würdest du dann die Stelle, ich weiß nicht genau, in welchem Brief das ist, wo es heißt, die einmal abgefallen sind, die können nicht mehr zurückkommen? Das
Hebräerbrief, ja.
Okay, danke.
Das sind die großen Kämpfe im Hebräerbrief, ja.
Würdest du das dann auslegen, indem das...
Das heißt, die geschmeckt haben, die himmlischen Güter, die teilhaftig geworden sind, dieses Licht gesehen haben und so weiter, dass die, wenn die abfallen von Christus, dann können sie nie wieder gerettet werden. Das ist so eine Formulierung, die ein paar Mal kommt. Ich glaube, Hebräer 6 und Hebräer 7 oder 9 nochmal und so. Da würde ich jetzt ganz einfach platt sagen, das müssen wir jetzt genau angucken. Natürlich ist es viel zu platt, so schnell zu gesagt zu haben, aber da würde ich sagen, könnte man nachweisen, dass das keine Ausdrücke sind, die hier verwendet werden, die wirklich davon sprechen, dass diese Menschen zwingend gläubig sein mussten.
Ja.
Sondern das heißt, könnte genauso gut sein, dass jemand in einer ganz frommen Familie aufwächst, quasi alles gesehen hat, alles sieht, alles weiß, die biblischen Geschichten von klein auf gehört hat, sogar im Leben von den Eltern oder in der Gemeinde geschmeckt hat, wie sich Glaube anfühlt, vielleicht sogar in der Jungschau im Teenie-Kreis waren, wirklich gespürt hat, was aus der Ewigkeit in das Diesseits ragt und dann am Schluss sagt, nee, das mag ich nicht.
Würdest du die, wo Jesus sagt, die Stelle, würdest du wahrscheinlich in die gleiche Kategorie schieben, schätze ich mal? Wo Jesus sagt, manche von euch werden, oder manche werden mal sagen, Herr, Herr. Und dann sage ich habe euch nie gekannt.
Ja, genau. Nein, okay. Dadurch, dass er sagt, ich habe euch nie gekannt, ist eigentlich schon deutlich, ja. Dass er eigentlich noch nie ihr Herr war.
Ja.
Ja. Genau, so würde ich sehen. Aber natürlich würden wir mir ein echter Arminianer vollkommen widersprechen, würde sagen, was für ein Quatsch. Sondern es geht darum, dass ich mich entscheide für Jesus, dass ich mich dann taufen lasse, ein klares Bekenntnis ablege und dann muss ich Treue zeigen, damit ich eben sozusagen ausharre bis zum Ende, damit ich zu den Überwindern gehöre, die am Ende zu der Schar der Überwinder dann in der Offenbarung und so. Und ja, und da würde ich sagen, Vorsicht, Vorsicht, das schneidet die Gnade.
Ja. Was ich allerdings eine berechtigte Kritik finde von Arminius gegen Calvin oder gegen die fünf Punkte ist, dass er sagt, hey, da geht es ja gar nicht mehr um Glaube, da geht es gar nicht mehr um Errettung, sondern da geht es nur noch um Erwählung. Da geht es nur noch um, Gott ist allmächtig, Gott erwählt einfach, Punkt, fertig, aus. Es geht plötzlich nicht mehr um Glaube und Errettung, was ja eigentlich zentrale
Bestandteile
in der Bibel sind.
Und in der Reformationszeit ja vor allem.
Was würdest du dem...
Du fragst jetzt immer mich, gell? Ich sehe auch, was du dazu hältst, aber okay.
Ja, ich würde das tatsächlich als Kritik, also würde ich sagen so, okay, wo ist der Glaube?
Ja, also da würde ich sagen, da muss man natürlich nochmal gucken, also da darf man nicht anachronistisch die Themen lesen. Dass die das diskutiert haben, liegt natürlich an Reformationsgeschehen. Also aus der katholischen Kirche kommend musstest du jetzt nicht über wie lebe ich als Christ und welche Taten und Werke und so gehören dazu. Das war nicht so stark im Fokus, weil er in der Abgrenzung zur katholischen Lehre ja eher wichtig war, dieses ganze Thema der Rechtfertigung.
Ja.
Aber ich würde natürlich sagen, dass ich von der Erwählung spreche, ist eben nur eine Seite der Medaille. Ich habe das gerne früher in der Jugend so mit diesem Münzenbeispiel genommen. Ne? Das finde ich immer noch ein gutes Beispiel. Ich kann eine Münze eben betrachten. In der einen Seite Kopf oder Zahl, also ich betrachte Kopf, kann es genau beschreiben und kann sagen, voll geil. Aber wenn ich es umdrehe, zeigt sich ein ganz anderes Bild. Ne? Und ich kann immer eine Seite beschreiben, das ist immer richtig, aber ich muss immer wissen, wenn ich eine Seite beschreibe, dass die andere Seite auch zur Münze gehört. Ich kann sie aber nie gleichzeitig sehen, also außer mit dem Spiegel und so vielleicht, aber so, ich kann in meinem normalen Begebenheit nie beide Seiten gleichzeitig. Und das ist das Thema der Erwählung und des Willens vom Menschen. Das heißt, faktisch, juristisch, theologisch von Errettung zu sprechen, muss ich immer über Erwählung Gottes sprechen. Das ist die eine Seite der Münze. Wenn ich aber von Glaube, von Entscheidung, von Hingabe an Gott, von Treue spreche, das ist die andere Seite der Münze. Und die ist genauso wahr. Sie existiert nur nicht unabhängig von der anderen Seite, sondern beides ist gleichzeitig da.
Würdest du sagen, dass die eine Seite Calvin und die andere Seite Arminius ist? Wahrscheinlich nicht.
Nee, ich würde sagen, Calvin hat auch beide Seiten.
Okay, interessant.
Ich würde schon sagen, dass er beide Seiten hat. Ich sag mal, die Reformation hat schon beide Seiten. Vielleicht ist bei Luther das noch besser zu sehen.
Ja.
Weil Luther halt viel praktischer war. Calvin war halt Jurist am Ende. Der hat immer diese ganzen Logiken, Argumentationen und so. Aber bei Luther sehen wir es ja. Er geht ganz klar vom Erwählungshandeln Gottes und der Mensch wird nicht einfach frei. Also dieses Bild des Reittiers, was er in seinem Buch vom unfreien Willen gegenüber Erasmus eben sagt, da sagt er, du kommst auf die Welt und der Teufel reitet dich. Und dann kannst du nicht sagen, ich werfe den Teufel ab, so aufklärerisch, und jetzt bin ich freies Wildpferd, kann machen, was ich will. Nein, sondern ich kann quasi nur, indem der eine Reiter den anderen wechselt, in die Freiheit kommen. Nur indem Gott mich reitet, kann ich in die Freiheit kommen. Und damit beschreibt er ganz klar das Erwählungshandeln Gottes, dass Gott mich reiten muss. Und gleichzeitig betont er damit aber auch, dass es praktisch sichtbar wird, indem ich glaube, indem ich Gott nachfolge, indem ich jeden Tag mich Christus hingebe. Und er drückt es mal in diesem einen anderen Beispiel so aus, Luther, mit dem alten Mensch, dem alten Adam, der jeden Tag ersäuft werden muss. Bin mir nicht ganz sicher, ob es Original Luther ist oder ob es nur Legende ist über Luther.
Okay.
Aber es gibt dieses Bild, das das bisschen erklärt, seinen Satz von Simul Justus et Peccator, also der Mensch ist Heiliger und Sünder zugleich. So würde es Luther vielleicht ausdrücken, oder vielleicht könnte man auch sagen, Heilige und Sündigender zugleich, aber egal, das sind wieder theologische Feinheiten. Aber er nimmt dieses Bild vom alten Mensch. In uns ist was Böses, das Alte, das vom Teufel geritten wird. Und das ist quasi tot. Es wird ersäuft. Es stirbt im Wasser. Da ist das Bild der Taufe im Hintergrund. Es stirbt im Wasser. Das Problem ist, das Biest kann schwimmen und kommt immer wieder hoch.
Ja.
Und deswegen der Spruch von ihm, der alte Adam muss jeden Tag ersäuft werden. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob es Original Luther ist. Aber der alte Adam muss jeden Tag ersäuft werden. Immer wieder erhebt die alte Natur, das Gerittensein vom Teufel, sein hässliches Haupt in meinem Leben. Und in meinem Vollzug als Christ ersäufe ich dieses Tier jeden Tag wieder im Wissen, dass Christus alles getan hat und dass nichts an mir liegt, sondern alles an Christus.
Und dass der alte Mensch eigentlich tot ist.
Dass er schon lang tot ist. Und trotzdem, und dann, das sind eher so wie die Zuckungen eines, aber ich will jetzt die Veganer oder Vegetarier nicht so stressen, aber ich habe halt auch schon Tiere geschlachtet oder so und da zuckt halt noch manches, ne, obwohl die eigentlich tot sind. Und eher so ist das Bild. Es zuckt noch hier und da was, aber eigentlich ist schon tot.
Ja. Okay.
Puh, war das jetzt, also man kann es ja vielleicht auch mal sagen, vielen Dank, wenn es euch gut gefallen hat, was wir uns euch weitergegeben haben, dann liegt es an unserer überaus großen Begabung, das darzustellen, und wenn nicht, ist Sophie schuld, weil Sophie hat uns dieses Päckchen mit dem Zettel gegeben, und es ist echt nice,
Vorschlag, ja.
Es ist echt nice, es ist echt heavy, und wir hoffen, dass es irgendwie... Was, waren wir praktisch genug, würdest du sagen? Das war praktisch genug? Oder also, war das zu theologisch?
Ich fand, also das weiß ich nicht. Ich fand es sehr praktisch. Also ich würde sagen, wenn es nicht praktisch war, dann haben wir es zu wenig ausgeführt. Aber ich habe die Praxis auf jeden Fall wahrgenommen.
Also ich würde auch sagen, für mich selber ist diese Erwählung, das Erwählungshandeln Gottes ist für mich Zentrum des Evangeliums. Und es ist so super praktisch in meinem Leben. Es gibt mir so eine Ruhe, eine Gelassenheit in meiner Nachfolge. So eine Sicherheit in dem auch wie ich mit Heiligung umgehe. Nicht, ich muss irgendwas erreichen, sondern es ist in Christus alles schon erreicht. Das gibt so eine ganz andere Sicht. Und ich hoffe, dass das rausgekommen ist einfach.
Ja.
Ja.
Cool.
Okay, und wenn ihr auch so krasse Themen habt, das ist schon eins der großen Streitthemen, also das ist wirklich eines der größten Streitthemen überhaupt in der Christenheit. Und wenn ihr auch solche Themen habt, wo ihr sagt, das will ich mal grundsätzlich haben, ey, dann ihr müsst nur einen Halbpfund Kaffee uns schicken, einen Zettel dran kleben. Wir schwätzen alles, wir haben zu allem eine Meinung.
Genau, weil unsere Meinung ja über... Nein.
Ja, genau.
Ja, wir lieben es, in die Bibel einzutauchen und das, was wir erkannt haben, weiterzugeben.
In diesem Sinne euch Gottes Segen, und wenn es für dich ganz neu war, was du heute gehört hast, dann tauch nochmal ein, leg nochmal deine Brille ab, wie es Priscilla vorher gesagt hat, deine Brille, die davon ausgeht, du hast dich entschieden, du hast es gemacht, du hast dich Gott zugewandt, leg das nochmal ab, guck nochmal mit einer anderen Brille auf die Schriften des Neuen Testamentes oder eigentlich schon von Anfang, von Abraham an kannst du sehen eigentlich. Und da liegen noch so Goldnuggets drin, die du entdecken kannst.
Hammer! Ja, jetzt habe ich Bock, wieder Bibel zu lesen. Also mit so nochmal so in dieser neuen geschärften Prädestinationsbrille.
Yes.
Bis in 2 Wochen.
Bis dann.
Wir freuen uns.
Ciao, ciao.
Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.